SWR 2 Tandem.
Im Rahmen unserer Themenwoche Was glaubt ihr? Kommt heute mit einem Essay der Schriftsteller und Dramaturg Björn Bicker zu Wort. Heute Abend senden wir ab 19.20 Uhr sein Hörspiel Urban Prayers, was übersetzt so viel heißt wie Stadtgebete. Es entstand aus einem Theaterprojekt, für das er 1,5 Jahre lang in seiner Heimatstadt München recherchierte. Wie es dazu kam, davon erzählt er jetzt in Wir sind viele. Eine persönliche Reise in das Reich der religiösen Vielfalt.
Meine erste Erinnerung an Religion? In unserem Wohnzimmer hing über der Tür ein geschnitzter, gekreuzigter Jesus, der keine Arme hatte. Jeden Tag bin ich als Kind unzählige Male unter dieser Figur durchgelaufen und meine Vorstellung von Jesus war die von einem Mann ohne Arme. Im Alter von etwa 6 Jahren fiel mir auf, dass Jesus sehr wohl Arme gehabt haben musste. Überall sonst, in der Kirche, in Büchern, auf Bildern, im Fernsehen, blutete er aus den Händen oder breitete beide Arme aus, um die Menschen zu segnen. Ich fragte mich, warum dieser Jesus nur bei uns zu Hause keine Arme hatte. Mir war dieses braune Stück Holz peinlich. Aber ich traute mich nicht, meine Eltern darauf anzusprechen oder sie gar zu bitten, das Ding abzuhängen. Stattdessen rätselte ich vor mich hin, was es damit auf sich haben könnte. Ich stellte mir vor, dass wir vielleicht einer Sekte angehörten, der Sekte der Anhänger vom heiligen Jesus ohne Arme. Lag es schlicht daran, dass wir evangelisch waren und fast alle anderen Dorfbewohner katholisch? Aber in der Kirche, die wir sonntags besuchten, hing auch ein Jesus, der nicht verstümmelt war. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und stellte meine Mutter zur Rede. »Warum hat dieser Jesus keine Arme? Warum? Bitte erklär mir das. Wir sind die einzigen Menschen auf der ganzen Welt, bei denen Jesus keine Arme hat.« Meine Mutter blieb ganz ruhig. »Das fällt mir gar nicht mehr auf. Den hat dein Vater mal geschenkt bekommen, von einem jungen Soldaten, der verzweifelt war, weil er nicht länger Soldat sein wollte. Und da hat er viel mit deinem Vater gesprochen, weil der sein Vorgesetzter war.« Und als der junge Soldat sich entschieden hatte, nicht mehr bei der Bundeswehr zu bleiben, da hat er ihm zum Abschied diesen Jesus geschenkt. Den hat er selbst geschnitzt, ohne Arme. »Weil er die Welt nicht mehr begreift«, hat der junge Mann angeblich zu deinem Vater gesagt. »Dein Vater kam nach Hause und hat mir den Jesus entgegengestreckt und gesagt, das ist der beste Jesus, den ich je gesehen habe. Diese Welt kann man gar nicht begreifen.« Wir lebten damals in einem kleinen katholischen Dorf in der Vulkaneifel. In den späten 70ern waren wir neben 1, 2 anderen Familien die einzigen Protestanten dort. Das hatte zur Folge, dass ich über Jahre am Samstag mit meinen katholischen Freunden wie selbstverständlich in die Vorabendmesse gegangen und am Sonntag mit meinen Eltern in den einige Kilometer entfernten evangelischen Gottesdienst gefahren bin. Ich fand die klingende und duftende katholische Messe bis zur Pubertät viel aufregender und abwechslungsreicher als den strengen Gottesdienst am Sonntag. Dieses fortwährende Hinknien, Aufstehen, das Klingeln der Glöckchen, das Bekreuzigen, das Händeeintauchen ins Weihwasserbecken, der Weihrauch, der leichte Schauder, der mich beim Anblick des Beichtstuhls erfasste, das alles war für mich als Kind kein Zwang und auch kein Ausdruck hinterwäldlerischer Religiosität, sondern ganz einfach Abwechslung und Anregung, die ich dankbar entgegennahm. Die Frage, wer es richtig machte, wer mehr oder bessere Wahrheit zu verkünden hatte, stellte sich mir nicht. Ich habe das unbefangene Hin und Her zwischen den Konfessionen als Bereicherung erlebt. Der damals schon etwas ältere evangelische Pfarrer, ein strenger Lutheraner mit Hang zu Disziplin, war auch mein Religionslehrer in der Schule. Als ich in der Oberstufe anfing, grundsätzlich alles in Frage zu stellen, was mir erwachsene Autoritäten vorsetzten, und politisch eher links- und religionskritisch zu argumentieren, da reagierte dieser Pfarrer erstaunlich. Erst lud er mich ein, in der Gemeinde den Kindergottesdienst zu übernehmen, dann brachte er mir lauter Bücher mit in die Schule, die davon handelten, wie Christen auf der ganzen Welt linke Befreiungslehren mit ihrem Glauben zusammenbringen, auch wenn er selbst damit recht wenig anfangen konnte. Kurz vor den Abiturprüfungen gab er mir ein Buch mit dem Titel »Jesus für Atheisten« von Milan Machovec, einem tschechoslowakischen Professor für Marxismus und Vordenker des Prager Frühlings. Darin ging es um die sozialistischen Aspekte der Lehre Jesu und die Vereinbarkeit des Christentums mit dem Marxismus, streng argumentiert aus einer atheistischen Perspektive. Das sollte mein Thema für die Abiturprüfung im Fach Religion sein. Die Offenheit dieses Pfarrers hat mich so beeindruckt, dass ich mich entschied, Theologie zu studieren. Wahrscheinlich konnte dieser Pfarrer nur so reagieren, weil er den Zweifel ernst nahm und wusste, wo er einen hinführen kann. Als ich dann allerdings in Tübingen an der Uni mit lauter frommen und selig dreinschauenden Kommilitonen konfrontiert wurde, gab ich das Studium bald wieder auf und wandte mich der Literatur und Philosophie zu. So gefestigt in meinem Zweifel war ich dann doch nicht. Was geblieben ist? Der Impuls dieses Pfarrers, die Erfahrung, dass es gut ist, eine gewisse Gelassenheit in Glaubensdingen zu entwickeln. Weiß ich, was richtig ist? Wer weiß das? Wenn überhaupt, dann sowieso nur dieser Gott, den wir alle nicht kennen, von dem wir glauben, dass es ihn gibt, oder auch nicht. Dennoch, seit den Erfahrungen an der Uni habe ich aufgehört, über meinen Glauben zu sprechen. Über Religion, ja, immer wieder, aber nicht über meinen eigenen Glauben. Ich konnte mir lange nicht vorstellen, dass man über seinen Glauben sprechen kann, ohne frömmlerisch, weltfremd, esoterisch oder ganz einfach altmodisch zu wirken. Ich trug diese Erinnerung an Religion, an Glauben in mir herum, spürte ab und an mal ein Rumoren in mir drin, aber alles in allem war das Thema nicht mehr von Bedeutung für mich. Zwar waren meine Wertvorstellungen geprägt von christlicher Ethik, aber ich wäre im Traum nicht darauf gekommen, explizit religiös zu argumentieren oder mich gar öffentlich zu einer Religion zu bekennen. Ich habe das gewöhnliche, säkulare Leben eines christlich geprägten Westdeutschen gelebt. Nach meinem Studium landete ich, nach zweijähriger Assistentenzeit am Wiener Burgtheater, als Dramaturg an den Münchner Kammerspielen. Dort versuchten wir ab 2001, das Theater mehr für die Stadt zu öffnen. Wir entwickelten Projekte, die in benachteiligten Stadtteilen stattfanden, luden neue Menschen in die Hochkulturinstitution ein. Warum sollten immer nur die Gleichen von dieser riesigen Ressource Stadttheater profitieren? Warum bildete sich die diverse Stadtgesellschaft mit all ihren verschiedenen Communities eigentlich nicht im Theater ab? Bei der Arbeit an all diesen Projekten trat das Reden über Religion immer mehr in den Vordergrund. Egal, ob wir uns mit Fluchtgeschichten, Gentrifizierung oder Bildungspolitik beschäftigt haben, der Glaube spielte jedes Mal eine wichtige Rolle. In unserem Land hängt die zunehmende Bedeutung des Religiösen bei vielen Menschen mit dem Verlust einer realen Heimat zusammen. Manchmal ist es eine Reaktion auf die Gesellschaft, in der man lebt. Bei einigen hat es etwas mit Loyalität den Vorfahren gegenüber zu tun. Bei anderen wiederum ist es eine soziale Sache. Man trifft sich und seinesgleichen in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Tempeln. Oft sind die Gebetsräume Kultur- und Lebensorte für bestimmte Communities, Orte, die sonst fehlen oder besser, die sich nie entwickeln konnten, weil kein Raum, kein Geld, kein Support, keine Gelegenheit da war. So entstand die Idee zu dem Theaterprojekt Urban Prayers. Es sollte nicht um Glaubensinhalte gehen, sondern um das Verhältnis der Gläubigen zu ihrem sozialen und politischen Umfeld. Ich wollte mich als Autor und Künstler eine Zeit lang ausschließlich dieser neuen Präsenz von Religion in der Stadt widmen. Dass ich dabei selbst aufs Neue mit meiner eigenen religiösen Geschichte, mit meinem Glauben konfrontiert werden würde, war abzusehen. Als ich mich auf den Weg machte, all die Gemeinschaften, Kirchen, Vereine, Tempel und Gebetsräume zu besuchen, war schnell klar, die Einwanderung der letzten Jahrzehnte hat aus München eine religiöse Megacity gemacht, in der sich fast alle Glaubensgemeinschaften dieser Welt finden lassen. Pfingstler aus Nigeria, Freikirchler aus Brasilien, Muslime aus Afghanistan, indische Hindus, thailändische Buddhisten, alle leben in unseren Städten und praktizieren ihre Religion. Meistens geschieht das ziemlich unsichtbar. Während die christlichen Volkskirchen damit zu kämpfen haben, dass kaum noch Leute ihre Gottesdienste besuchen, haben die christlichen Freikirchen großen Zulauf. Auch die meisten Moscheen sind gut besucht, aber die Räume sind oft zu klein. In der medialen Öffentlichkeit wird das Thema verkürzt. Alle reden über den Islam. Andauernd finden unselige Begriffskopplungen statt, werden in den Medien die Bilder von einer bedrohlichen, gewalttätigen Religion reproduziert. Der Islam wird allzu oft aus Unkenntnis, Gewohnheit oder böser Absicht mit sozialen Problemen gleichgesetzt, mit Integrationshemmnissen, Gewalt, Armut und fehlender Bildung. Regelmäßig entfachen rechtskonservative Politiker Debatten über Bekleidungsvorschriften und andere kulturelle Unterschiede. Muslime werden in Sippenhaft genommen für terroristische Mörder, die die Religion missbrauchen, um ihren menschenverachtenden Machenschaften auf der ganzen Welt nachzugehen. Spätestens seit der sogenannten Sarrazin-Debatte kennt der islamophobe Diskurs in Deutschland kaum noch Grenzen. Die Tatsache, dass gerade sehr viele Menschen muslimischen Glaubens aus den Krisen- und Kriegsregionen dieser Welt bei uns Schutz suchen, wird zum Anlass genommen, die Ressentiments und Ängste vieler Bürger dem Islam gegenüber zu befeuern. Die verheerenden Anschläge von Terroristen in Paris, Nizza und anderswo tun das ihrige. Der Satz, den ich bei meiner Arbeit immer öfter zu hören bekommen habe, »Früher war ich Türke, heute bin ich Moslem«, beschreibt treffend die Verschiebung der Debatte. War es bis in die 90er Jahre vorwiegend die Herkunft, die als Grund für Diskriminierung und Ausschluss herhalten musste, ist es seit geraumer Zeit zusätzlich die Religion. Wenn jetzt der neue Präsident der Vereinigten Staaten Einreiseverbote für Muslime plant, dann verbindet sich das mit der islamophoben Hysterie hierzulande, die weite Teile der Bevölkerung erfasst hat. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Religion einer ganzen Bevölkerungsgruppe zum Anlass für Diskriminierung und Ausschluss genommen wird. An was das erinnert, ist so klar wie beängstigend. Neulich wurde im bayerischen Zorneding ein katholischer Priester, der aus dem Kongo nach Deutschland gekommen war, um hier als Gemeindepfarrer zu arbeiten, wegen seines Engagements für geflohene Menschen so lange rassistisch beleidigt und diffamiert, bis er nach massiven Morddrohungen sein Pfarramt niederlegte. Beteiligt waren auch einige Kommunalpolitiker der örtlichen CSU. Den katholischen Priester, der mittlerweile deutscher Staatsbürger ist, hatte ich 3 Jahre zuvor getroffen, weil sein Name schon einmal durch die Münchner Presse geisterte. Damals war er noch Seelsorger in Milbertshofen, einem nicht ganz so wohlhabenden Stadtteil im Münchner Norden. Es ging darum, dass immer wieder Jugendliche die Kirche verschmutzt, ins Weihwasserbecken gepinkelt, ja sogar Feuer im Eingangsbereich gelegt hatten. Der Priester suchte damals das Gespräch mit den jungen Leuten, schaltete die lokalen Politiker ein und besuchte die Eltern. Die Boulevardpresse vermutete natürlich sofort muslimische Jugendliche hinter den Störmanövern. Alle Vorurteile schienen mal wieder bestätigt zu werden. Als ich in der Zeitung davon gelesen hatte, rief ich den Priester an und bat ihn um ein Treffen. Offensichtlich gab es einen Konflikt, der etwas mit dem Aufeinanderprallen von Religion und urbanem Lebensraum zu tun hatte. Ich besuchte ihn in seinem riesigen Pfarrhaus. Als er von den Vorfällen erzählte, hörte sich alles schon viel harmloser an. Er hatte herausfinden wollen, warum die Jugendlichen sich so verhielten. Er berichtete, dass er die Eltern besucht hatte, größtenteils deutsche Familien, um mit ihnen zu reden. Der eine wollte seinen Sohn gleich verprügeln, sagte er. Er habe ihn erstmal davon abhalten müssen, gewalttätig zu werden. Der Priester war schockiert über die Verhältnisse in den Familien. Die reden gar nicht miteinander, sagte er immer wieder. Er nannte das, was er in den Familien erlebt hatte, Verwahrlosung. Und dann schwärmte er von den Konzepten der Sozialarbeit, dass in seinem Stadtteil neuerdings am Abend gemeinsam Sport getrieben werde, dass man sich um die jungen Leute kümmern müsse. Und irgendwann waren wir bei ihm selbst und seiner Geschichte gelandet. Er erzählte mir von seinem Weg nach Europa, wie er als kleiner Junge auf einer katholischen Schule im Kongo unterrichtet wurde, dass er nach Paris ging zum Studieren. Und später, bevor er sich für den pastoralen Dienst als Priester entschied, habe er wissenschaftlich gearbeitet. Ein paar Exemplare seiner Habilitationsschrift über das vorkoloniale sogenannte Palaver-Prinzip standen in seinem Bücherschrank. Er hatte sich jahrelang mit dieser jahrhundertealten Kulturtechnik Konflikte in einer Gemeinschaft durch oft wochenlanges kollektives Gespräch zu lösen, beschäftigt. Es gab auch schon Demokratie, bevor der weiße Mann nach Afrika gekommen ist, sagte er. Vielleicht sei es jetzt an der Zeit, dieses Wissen wieder nach Europa zu bringen. Er kam gehörig ins Schwärmen. Und weil er wusste, dass ich unterwegs war, um für ein Theaterprojekt zu recherchieren, erzählte er mir, dass es beim Palaver auch Pausen gebe mit Spaßmachern und Unterhaltung, damit die Leute bei Laune gehalten würden. Und dann wurde er ganz ernst. Das Wichtigste aber sei, dass es eine Übereinkunft gebe, eine Verabredung, die eingehalten werden müsse beim Palaver, nämlich die Verpflichtung der Leute, die Wahrheit zu sagen. Wenn man nämlich nicht die Wahrheit sage, wenn man den anderen täusche über seine Absichten, Meinungen oder Urteile, dann habe das Ganze keinen Sinn. Und er habe nicht den Eindruck, dass es die Stärke der Europäer sei, diese Voraussetzung erfüllen zu können. Daran zu erinnern, das sei sein Job, oder zumindest ein Teil davon. Ich fragte ihn, ob er sich nicht komisch vorkomme in seiner Rolle als Kongolese, dessen Land bis heute an den Folgen der Kolonialgeschichte laboriere, hier in Europa für mehr Humanität und besseren Umgang miteinander zu werben. Nein, sagte er, so kompliziert ist Gottes Welt. Ich habe ihn danach gefragt, wie er es mit den anderen Religionen halte, mit dem Islam, dem Buddhismus zum Beispiel. Er hat mir eine theologisch versierte Antwort gegeben, die seinen eigenen Glauben natürlich favorisierte, aber genug Raum gelassen hat, um das gleichzeitige Nebeneinander der Religionen zu akzeptieren. Diese Art, den eigenen Glauben zu bejahen, aber zugleich andere nicht zu attackieren, habe ich im Laufe meiner Recherche immer wieder erlebt. Ein paar Tage später war ich zu Gast in einer der ältesten Münchner Moscheen und habe mich dort mit dem aus Ägypten stammenden Imam über die gleichen Themen unterhalten. Auch ihn habe ich nach seiner Haltung zu anderen Religionen in unserem Land gefragt. Mit Verweis auf Sure 5, Vers 48, war das Thema der religiösen Vielfalt für ihn recht schnell abgehandelt. Wenn Allah die Vielfalt nicht gewollt hätte, hätte er sie nicht geschaffen. Für alle Religionsgemeinschaften stellt sich die Frage, wie sie sich zu der vielfältigen Welt vor ihrer Haustür verhalten wollen. Schotten sie sich ab oder verbinden sie sich? Können sie aus ihrer eigenen Religion eine Vorstellung von Vielfalt entwickeln? So auch in einem Haus in der Martelfinger Straße im Münchner Stadtteil Obersendling. Ein Haus, das völlig ungeplant zu einem Symbol für die Vielfalt der Religionen in der bayerischen Landeshauptstadt geworden ist. In einem fast abbruchreifen Bürogebäude, umgeben von einem großen Supermarkt, einem schäbigen Arbeiterwohnheim für osteuropäische Tagelöhner, diversen Bordellen und einer leerstehenden ehemaligen Siemens-Niederlassung, haben sich über die Jahre die unterschiedlichsten Religionsgemeinschaften angesiedelt. Das Gebäude bietet in jedem Stockwerk große Räume, die man unterteilen kann. Die Mieten sind aufgrund des erbarmungswürdigen Zustands der Immobilie einigermaßen bezahlbar. Das ist in einer Stadt wie München das Wichtigste. Es gibt dort eine Sikh-Gemeinde, die Moscheen der irakischen Schiiten, der afghanischen, togolesischen und indonesischen Sunniten, den Gottesdienstraum der Holy Ghost Fire Revival Ministry, eine Pfingstlergemeinde, die von einem aus Nigeria stammenden Pastor geleitet wird, und eine südamerikanische Freikirche. Als Nachbarn müssen sie sich in diesem windschiefen Haus miteinander arrangieren. Bei meinen Besuchen dort habe ich festgestellt, dass die Gemeinden über das Alltägliche hinaus relativ wenig Kontakt zueinander haben. Es herrscht eine Atmosphäre friedlicher Koexistenz. Jeder weiß vom anderen, dass er oder sie froh ist, Räume zu haben, die bezahlbar sind. Räume, in denen man relativ ungestört seiner religiösen Praxis nachgehen kann. Wenn man am Wochenende in das Haus kommt, dann wandert man von Stockwerk zu Stockwerk durch die halbe Welt. Vor den Türen stehen Schuhe, aus den Tempeln und Moscheen duftet es nach Essen. Die religiösen Orte sind Anlaufpunkt für die Communities. Die Familien treffen sich dort, die Kinder kommen in Kontakt, man tauscht Informationen aus, vermittelt Wohnungen, Ehen, Jobs. In diesem multireligiösen Haus in München findet das alles gleichzeitig unter einem Dach statt. Man pflegt das Prinzip der friedlichen Koexistenz. Allerdings habe ich mich bei meinen Besuchen gefragt, ob es so gut ist, dass man derartige Ansiedlungen religiöser Gemeinschaften, die wichtige Anlaufstellen sind, einfach so dem Zufall und nicht ganz so verantwortungsvollen Vermietern überlässt. Wäre es nicht auch denkbar, dass die Stadt, also die Gemeinschaft, solche Orte zur Verfügung stellt, gerade weil man weiß, wie wichtig die Religionsgemeinschaften in der Ankunfts- und Orientierungsphase vieler Migranten in Deutschland sind? Die Voraussetzung wäre eine neue Erzählung davon, wer wir als Gesellschaft sind. Wenn die Erzählung hieße, wir sind viele verschiedene und unser Patriotismus speist sich aus der Erfahrung und Akzeptanz von Pluralität, auch religiöser, dann könnte man so etwas angehen. Dann wäre der politische Boden dafür bereitet, dass man der Vielfalt auch durch das Schaffen von Infrastruktur Rechnung trägt. Aber solange immer noch Identitätsdebatten geführt werden, die auf ethnische, kulturelle oder religiöse Homogenität abzielen, sind wir davon weit entfernt. Wir leben zwar in ein und derselben Stadt, aber eigentlich nicht zusammen. Die Welten sind getrennt. Aus meiner Recherche ist dann irgendwann ein Theaterstück geworden, das wir gemeinsam mit den Gemeinden an den religiösen Orten aufgeführt haben. Der Chor der gläubigen Bürger trat auf. Zum Abschluss haben wir dann alle Gemeinden ins Theater eingeladen. Die Aufführung wurde dort noch einmal gezeigt und 40 Gläubige aller Religionen haben in einem 9-stündigen Redemarathon über das Thema Gerechtigkeit gesprochen. Gegen Ende des Tages sprach eine protestantische Bischöfin zum Familienbild der evangelischen Kirche. Nicht mehr nur Vater, Mutter, Kind solle das allein Seligmachende sein, sondern im Mittelpunkt müsse schlicht das Bekenntnis zueinander stehen, die gelebte Verantwortung und Liebe, dann sei es christlich und habe den Segen der Kirche. Die Würdenträgerin schloss mit der Behauptung, dass die evangelische Kirche mit dieser Auslegung auf der Höhe der Zeit sei. Direkt nach der Bischöfin trat ein muslimisches Ehepaar auf. Beide Anfang 30, Akademiker, weltoffen und fröhlich. Sofort relativierte sich die Höhe der Zeit, die die protestantische Bischöfin zuvor beschworen hatte. Das Ehepaar erzählte davon, wie sie sich eine muslimische Ehe vorstellen, welche Rolle dem Mann zufalle, welche der Frau. Sie taten das mit viel Humor und Offenheit. Und doch war ihr Vortrag ein klares Bekenntnis zu dieser traditionellen Lebensform. Sie mussten das gar nicht explizit machen. Nach den Ausführungen der liberalen Bischöfin war klar, dass es um Unterschiede ging, aber das waren Unterschiede, die in einer pluralen Gesellschaft gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wer war also auf der Höhe der Zeit? Vielleicht waren wir es an diesem Tag alle gemeinsam, weil wir die Positionen einfach nebeneinander gestellt haben, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Weil wir es ausgehalten haben, dass genau das die Besonderheit unserer Gesellschaft ist, dass die Lebenswelten unterschiedlich sind, dass sie sich widersprechen, dass wir es aber aushalten und nicht anfangen, uns zu bekriegen. Da gerade Ramadan war, haben wir das Theater an diesem Tag in eine Moschee verwandelt. Die muslimischen Gäste haben am Abend gemeinsam mit allen anderen gebetet und anschließend gab es im Hof der Münchner Kammerspiele ein großes gemeinsames Mahl zum Fastenbrechen. Die Tonabteilung des Theaters hat den Gebetsruf in die Nachbarschaft übertragen und während der Gebetsruf im Rücken der Maximilianstraße erschallte, kam ein großgewachsener bosnischer Muslim zu mir, der vor über 20 Jahren als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen war und sagte sichtlich gerührt, jetzt lebe ich so lange in Deutschland, dass ich das noch erleben darf. Und dann fragte er mich, warum ich das eigentlich alles mache. Weil das Theater dazu da ist, Dinge möglich zu machen, die woanders undenkbar wären. Im Nachhinein denke ich, ich hätte an diesem Abend auch antworten können, weil es ein Teil meines Glaubens ist, den Glauben der anderen nicht nur zu respektieren, sondern ihn auch zu befördern. Das wäre ein Bekenntnis gewesen.
Wir sind viele. Eine persönliche Reise in das Reich der religiösen Vielfalt. Von Björn Bicker. Der Text ist aus seinem Buch »Was glaubt ihr denn?«, das im Antje-Kunstmann-Verlag erschienen ist. Björn Bicker hat ihn für uns aktualisiert und bearbeitet.